Irgendwann, ja, hatte ich regelrecht Angst davor, dass mich diese Situation, in der ich da gefangen war, wirklich wie eingesperrt in einem Betonbunker, dass mich diese Situation krank macht.
Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich unterhalte mich heute mit Julian Steppeler. Arbeiten, Haus bauen, Kinder kriegen. So verläuft das Leben von vielen Mit-30ern. Und so war es auch im Umfeld von Julian Steppeler und seiner Freundin Annika. Während viele mit einem ganz normalen Alltagsleben zufrieden sind, droht Julian aber daran zu zerbrechen. Sein Beruf als Industriemechaniker macht ihm zu schaffen. Die immer gleichen Abläufe seines Arbeitsalltags führen irgendwann in eine Depression und verursachen Panikattacken. 2021 geht's nicht mehr weiter. Julian und Annika wollen einen Neuanfang wagen. Sie kündigen ihre Jobs und kaufen einen zumindest teilweise verfallenen Hof in der Bretagne. Erstmal herzlich willkommen, Herr Steppeler.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich Gast sein darf.
Ja, danke für Ihr Vertrauen. Wo haben Sie sich denn, wir sitzen ja nicht zusammen, wo haben Sie es sich denn jetzt gerade gemütlich gemacht?
Ich sitze gerade bei uns am Esstisch. Das ist ein altes Haus. Ja, mit einem ganz offenen Wohnbereich haben wir uns hier schon ein bisschen so eingerichtet, wie wir uns das vorgestellt haben.
Wenn Sie rausgucken, was sehen Sie da, nur damit ich mir das mal vorstellen kann?
Ich gucke quasi auf meine Werkstatt. Das ist ein, ja, definitiv mehrere hundert Jahre altes Gebäude. Mhm. Und das war früher, ja, mehr oder weniger eine Ruine. Und da haben wir uns jetzt unsere eigene Werkstatt, eine Tischlerei quasi, aufgebaut. Und ja, das ist mein Blick, wenn ich aus dem Fenster gerade gucke.
Ja.
Ansonsten sind wir hier sehr viel von Natur, beziehungsweise auch einfach Feldern und sowas umgeben. Also schon ziemlich idyllisch hier.
Ah, hört sich gut an. Und würden Sie schon sagen, also wie zu Hause fühlen Sie sich mittlerweile in der Bretagne?
Ja, und das ging wirklich erstaunlich schnell. Wir wurden einfach so herzlich hier aufgenommen. Die Bretagne ist auch einfach dafür bekannt, dass es hier viele Auswanderer gibt. Die meisten kommen aus England. Und ja, von daher ist das nichts Neues mehr hier, wenn man als Ausländer hier hinkommt. Und wir wurden sehr, sehr freundlich empfangen. Also durchweg positiv.
Also bei Ihnen hört man auch schon so die Begeisterung in der Stimme so für Ihr neues Leben. Wie ist es mit Ihrer Frau, mit Annika? Geht's ihr genauso?
Ja, definitiv. Annika hat vielleicht noch ein bisschen mehr Heimweh, will ich vielleicht mal sagen. Oder nee, Heimweh vielleicht gar nicht mal, aber so ein bisschen noch mehr so diesen, die sucht noch mehr den Kontakt zu der deutschen, zu der Familie, die halt noch in Deutschland ist. Und ja, aber ansonsten, sie fühlt sich hier definitiv genauso wohl wie ich. Das kann ich zu 100% sagen.
Wenn Sie das Heimweh ansprechen, Sie beide kommen ja ursprünglich aus NRW, also aus Nordrhein-Westfalen. Wie haben Sie sich denn kennengelernt?
Das kam übers Motorradfahren. Ich bin schon einige Jahre Motorrad gefahren und dann hatte Annika ihren Führerschein bestanden. Und das war so ein bisschen quasi Liebe auf den ersten Blick. Und dann sind wir relativ schnell zusammengekommen. Ja, aber der gemeinsame Schnittpunkt war quasi das Motorradfahren.
Aber Sie haben, wenn Sie sagen Liebe auf den ersten Blick, schon schnell gespürt, wow, das ist was Besonderes mit ihr.
Ja, ja, definitiv. Und ich kann sagen, das war von beiden Seiten so.
Das ist immer ein Vorteil. Das ist ein Vorteil, wenn das auch noch beidseitig ist. Was hat Ihnen denn an Annika so gefallen?
Die unglaublich offene Art, die Leichtigkeit. Sie ist immer so positiv und freudig, manchmal auch einfach so grundlos freudig und das ist einfach herrlich.
Also einfach so eine positive Grundeinstellung zum Leben. Ja,
ja, ganz genau.
Und umgekehrt, was glauben Sie da? Ich meine, da müsste ich eigentlich Ihre Frau fragen, aber wahrscheinlich wissen Sie das selbst, oder? Was ihr gefallen hat?
Ja, so auf den, der erste Eindruck war so ein bisschen oberflächlich wahrscheinlich. Ich war einfach so dieser, naja, der ganz coole Motorradfahrer. Das hat ein bisschen imponiert und ja, wie gesagt, den den Rest müsste eigentlich Annika beantworten.
Also so der coole sportliche Typ wahrscheinlich, ne? Der
hat auf schon dem, ein bisschen beeindruckt,
genau,
auf den ersten Blick.
Haben sie wahrscheinlich auch ein bisschen gepostet mit dem Motorrad noch, ne? Was sie so drauf haben.
Ja.
Wie alt waren Sie denn damals, als Sie sich kennengelernt haben?
Das war 2016.
Also schon ein paar Jahre her. Sie haben ja auch schon einiges an Geld verdient, ne? Haben als Industriemechaniker gearbeitet. Annika dann auch als Pflegefachfrau. Sind Sie dann schnell zusammengezogen eigentlich?
Ja, wir haben erst noch ich kann es jetzt gar nicht ganz genau sagen, spontan zwei Jahre, glaube ich, bei meinen Eltern quasi gewohnt im Haus. Und dann haben wir uns eine Eigentumswohnung gesucht und haben dann zusammen eine Wohnung gekauft direkt. Also wir waren uns schon von Anfang an ziemlich sicher, dass das was Dauerhaftes sein wird, was Festes. Und ja, deswegen haben wir uns eine gemeinsame Wohnung dann gekauft.
Das heißt, Sie hatten zwar diese Eigentumswohnung, für viele ja auch schon ein Traum, das so früh umzusetzen, aber Ihr Leben in dieser Zeit war nicht so richtig glücklich. Warum?
Ich habe mich irgendwie von Anfang an sehr in diese Arbeitswelt gefangen gefühlt. Also so richtig glücklich hat mich das nie gemacht, dieses Dasein als Industriemechaniker und dann jeden Tag in diese Firma gehen zu müssen. Und ja, wirklich jeden Tag exakt das Gleiche machen zu müssen. Und das hat mich persönlich überhaupt gar nicht zufriedengestellt. Und genau daraus wollte ich irgendwann wirklich raus ausbrechen.
Also war das schon in der Ausbildung klar, dass Sie wussten, boah, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ein Leben lang, das ist eigentlich nicht meins?
Ja, also ich hatte in der Ausbildung wirklich schon dieses Gefühl, das ist doch komplett absurd, jetzt sein Leben lang hier in dieser Firma weiterzuarbeiten. Und ich hatte damals einfach gar keine Ahnung, was denn anders laufen soll. Was soll ich denn anderes machen? Ich hatte keine Ahnung, wie es anders aussehen sollte. Aber ich wusste von vornherein schon ganz früh, das, was mir hier quasi vorgelebt wird, wie ich mein Leben gestalten soll, bis zur Rente in dieser Firma arbeiten, das werde ich nicht weitermachen können. Aber ich hatte damals halt in der Ausbildung gar keine Idee, wie das denn, wie ein anderer Lebensweg denn aussehen sollte.
War das dann auch, weil Sie dachten, ach, eigentlich machen das alle so in meinem Umfeld? Also war das, ich weiß nicht, was Ihr Vater hat ja auch eine Ausbildung gemacht und die Leute so um Sie rum. Gehörte das irgendwie dazu?
Ja, definitiv. Also mein Papa ist Elektriker, meine Mutter ist sowas wie Bürokauffrau, hat ja heute alles irgendwie alle englische Namen, keine Ahnung.
Office Manager und, oder sowas, genau.
Und ja, also definitiv, alle Freunde, alle das ganze Umfeld um einen herum hat es die Ausbildung gemacht, ist vielleicht noch irgendwie studieren gegangen oder sowas, aber ansonsten ist das... war das alles sehr monoton.
Sie haben ja auch im Schichtdienst gearbeitet dann, ne? Ich glaube, Ihre Frau auch. Was hat das denn bedeutet, so für Ihren Alltag, wenn Sie das mal so beschreiben?
Ja, das hat manchmal bedeutet, dass wir uns zwei, drei Wochen lang quasi nur an der Haustür gesehen haben, einmal Hallo gesagt haben und dann wieder Tschüss. Also wirklich, wenn die Schichten ungünstig versetzt waren, dann war das wirklich genau so. Ja, oder ich habe dann geschlafen, während sie dann halt zu Hause war und dann bin ich aufgestanden und Annika hat dann gerade die Haustür, das Haus verlassen und nur noch Tschüss gesagt. Dann war ich wieder alleine in der Wohnung und dadurch, dass wir eben beide Schichtarbeit gemacht haben, war das teilweise schon sehr, sehr fordernd.
Das heißt, Sie haben sich eigentlich abgearbeitet und haben voneinander nichts gehabt, ne? Und,
ja,
und man arbeitet irgendwie... Haben Sie gemerkt, Sie sind nicht glücklich, aber wie Sie sagen, es ist ja auch die Frage, was macht man sonst, ne? Und erzählen Sie mal, Sie haben gesagt, Sie haben immer das Gleiche gemacht, ne? Was genau war denn Ihr Job? Also was mussten Sie denn Tag für Tag machen, wenn Sie das mal ganz konkret beschreiben?
Also ich war, wie gesagt, Industriemechaniker bei einem Landmaschinenhersteller. Ich habe genau genommen die Rohre für die Maschinen, die Hydraulikrohre für die Maschinen, gebogen. Und ja, das beschreibt im Grunde genommen schon meine ganze Tätigkeit. Also ich war von morgens bis abends, beziehungsweise in der Nachtschicht von abends bis morgens. nur an dieser Maschine tätig. Und ja, das war wie ein Automatismus, der abgelaufen ist. Vom Parkplatz zum Arbeitsplatz gehen, da war ich quasi schon wie in so einem Tunnel. Da fing quasi die Zeit an, dass ja, ich habe mich gefühlt wie ein Sklave. Das kann ich gar nicht anders sagen.
Beschreiben Sie mal, was war dann da die Aufgabe?
Ja, das beschränkt sich quasi immer nur darauf, die Maschine zu bestücken, also sprich die Rohre in das Magazin zu legen. Das war im Grunde genommen wie ein halber Roboter, aber ich musste halt immer noch die Bedienung übernehmen und die Maschine eben bestücken. Den Rest hat quasi die Maschine gemacht und dann war das halt immer wieder der gleiche Ablauf. Man hat die Sachnummer genommen, man hat die Sachnummer in den Computer eingegeben. Ich kannte wirklich jeden Klick, den ich gemacht habe, auswendig. Und ja, anschließend musste dann das Rohr einmal gebogen werden. Wieder die gleiche Prozedur. Also wirklich, ich kannte jeden Klick in- und auswendig. Habe einfach nur noch wie blind auf diesen Bildschirm gestarrt. Von Bildschirm zum Bildschirm, alles wurde nur über Bildschirme gesteuert und Zahl hier, Zahl da. Und es war wirklich einfach nur noch ein Automatismus, der abläuft.
Haben Sie auch mal dran gedacht, sich als Industriemechaniker irgendwie noch weiterzubilden, irgendwelche Lehrgänge zu machen, um dann auch anderes zu machen? Oder hatten Sie im Grunde schon mit dem Beruf abgeschlossen?
Ja, das, also ich habe ja auch meinem Umfeld erzählt, dass ich einfach nicht zufrieden bin und dass ich so meine Probleme habe damit. Und dann natürlich kam als erstes immer, ja, dann mach doch was anderes, dann bild dich doch weiter, such dir einen anderen Platz. Aber ich habe dann immer gesagt, das ist, also ich hatte ja nur, also ich hatte ja schon einen etwas begrenzten Spielraum, weil ich hatte halt diese Lehre gemacht und da kann ich ja nicht als alles Mögliche anfangen. Und im Grunde genommen, ich habe dann immer gesagt, das ist wie eine große Regenwolke, wo ich drunter stehe und ob ich jetzt an dem Ort unter der Regenwolke stehe und es mir schlecht geht, weil ich nass werde, oder an einem anderen Ort, es bleibt unter dieser Regenwolke. Also wenn ich jetzt diese Firma gewechselt hätte, ich glaube, in einer anderen Firma würde es mir wahrscheinlich noch viel schlechter gehen, da wäre der Druck noch viel höher und deswegen habe ich gesagt, ich halte das jetzt einfach aus. Ich wusste ja, dass ich irgendwo auf ein persönliches Ziel hin arbeite und dass irgendwann der Tag eben gekommen ist, dass ich hier kündigen werde und dann ein ganz neues Leben beginnen werde. Und ja, bis zu diesem Punkt habe ich einfach nur ausgehalten.
Ich meine, was ja hart ist, wenn Sie das so beschreiben, Sie stehen unter dieser Regenwolke. Ich glaube, das geht einigen so, wenn Sie Ihren Job machen, aber dann können Sie sich zumindest freuen, wenn die Arbeit dann vorbei ist, dann geht's raus aus der Regenwolke, dann macht man anderes oder hat ein Wochenende. Aber wenn Sie das auch noch beschreiben mit dem Schichtdienst, dass Sie Ihre Frau nicht sehen, ich meine, da bleibt ja gar nichts mehr, dann ist nur noch Regen im Leben, oder?
Ja, und also wir hatten dann im Sommer sehr viel Freizeit, also das wurde uns im Grunde genommen aufdiktiert, dass wir dann, ich weiß gar nicht mehr, das war, glaube ich, 8 Wochen Urlaub sogar im Sommer. Und wir mussten aber davor im Jahr halt sehr, sehr viel Überstunden machen. Und dann kam es auch mal, dass wir 9 Stunden arbeiten mussten und 9 Stunden Nachtschicht. Das macht schon was mit einem. Und dann halt im permanenten Wechsel nach der Nachtschicht kam die Spätschicht, dann die Frühschicht, dann wieder Nachtschicht, Spätschicht und so weiter und so fort. Und dann teilweise auch noch samstags gearbeitet und dann bleibt gar nicht mehr ganz viel Freizeit, weil in seiner Freizeit muss man sich dann noch sehr viel erholen. Ich weiß, dass das andere Kollegen viel lockerer weggesteckt haben, aber ich konnte das nicht so einfach wegstecken.
Sie haben das empfunden als Leben unter dieser Regenwolke jeden Tag und irgendwann hat sich dann ja auch eine Wolke über Ihr Leben und über Ihr ganzes Empfinden gelegt, wenn man so will. Erzählen Sie mal, als es Ihnen dann immer schlechter ging, wie hat sich das geäußert?
Ja, also das war grundsätzlich natürlich ein ziemlich schleichender Prozess. Anfangs, ich hatte schon sehr früh, als ich angefangen habe zu arbeiten, so permanent solche nervösen Zustände. Also es hat mich einfach tierisch gestresst, dass ich da in diese Firma gehen musste und ja, mehr oder weniger so wider Willen das machen musste, was ich eben machen oder gemacht habe, was ich eben machen musste. Und ja, das ist dann immer weiter so vorangeschritten, bis ich letztlich irgendwann mal ganz am Ende, ich glaube, das war im letzten Jahr vor meiner Kündigung, dann bei der Psychiaterin war und dann ja letztlich irgendwelche Medikamente auch verschrieben bekommen habe. Es ist, weil es für mich einfach nicht mehr auszuhalten war.
Ist es richtig, dass Sie auch immer wieder geweint haben in dieser Zeit?
Ja, also heutzutage klingt das für mich komplett absurd, weil ich jetzt gerade mit meiner Verfassung so weit davon entfernt bin. Mhm. Ich bin heute eigentlich ein komplett anderer Mensch als vor, wann war es am schlimmsten? So vor 5 Jahren oder sowas, 4, 5 Jahren. Und ich hatte da wirklich Zustände im letzten Jahr oder in den letzten beiden Jahren. Ich habe grundlos permanent geheult, weil ich hatte Panikattacken, ich hatte Angstzustände und auch während der Arbeitszeit, ich musste teilweise wirklich meinen Arbeitsplatz verlassen und erstmal wieder für mich in eine ganz ruhige Ecke gesetzt, wo mich keiner gesehen hat. Und dann musste ich erstmal wieder klarkommen. Mhm. Ich habe viel Atemübungen dann gemacht und sowas, weil also ich musste irgendwas haben, was mich dann wieder beruhigt. Mhm. Und
Und diese Panikattacken, in welchen Situationen ist es dazu gekommen?
Ja, das ist eigentlich eine längere Geschichte. Also ich habe gleichzeitig auch viel gelesen und habe gelesen, wie der Mensch eigentlich gesund lebt. Ist logisch, der Mensch will eigentlich draußen sein, der Mensch braucht Sonnenlicht und ist eigentlich nicht dafür gemacht, in einem Betonbunker zu arbeiten, weil so habe ich mich gefühlt. Es war nur Beton, Metall und Kunstlicht. Mhm. Und der Mensch ist eigentlich nicht gemacht, in so einer Umgebung den größten Teil des Tages zu verbringen. Und irgendwann hatte ich regelrecht Angst davor, dass mich diese Situation, in der ich da gefangen war, wirklich wie eingesperrt in einem Betonbunker, dass mich diese Situation krank macht, weil ich habe es auch an meinen Arbeitskollegen gesehen. Es gab wirklich viele Arbeitskollegen, die schwer krank wurden. Ich hatte Arbeitskollegen, die sind im Urlaub tot umgefallen. Und ich glaube, das hat ganz, ganz viel mit diesem Faktor Arbeit zu tun, mit dem Faktor Schichtarbeit, weil das unglaublich stresst. Und ich glaube, diese Panikattacken sind darauf zurückzuführen, dass ich quasi wusste, dass das eine schlechte Umgebung für mich ist. Das ist so widernatürlich irgendwo. Und ich habe dann immer gedacht, diese Situation, die muss mich ja jetzt körperlich krank machen. Und dann dachte ich, dann fing das mit irgendwelchen Kleinigkeiten an. Ich weiß nicht, ich hatte früher ab und an auch mal Nasenbluten. Mhm. Dann stand ich an meinem Computer und dachte mir so, oh Mist, jetzt fängt ja mein Nasenbluten schon wieder an. Warum kriege ich jetzt Nasenbluten? Und dann das war ganz oft so ein Auslöser für so eine Panikattacke, wo ich mir dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Wieso kriege ich jetzt Nasenbluten? Ich habe doch irgendwie was, in meinem Kopf stimmt was nicht. Und weil ich brauche frische Luft, wo ist die Sonne? Und dann ging so eine Panikattacke los. Und dann manchmal musste ich meinen Arbeitsplatz verlassen, musste mir irgendwo so eine offene Tür in dem Gebäude suchen, um einfach nur einen Baum angucken zu können, um mir klarzumachen, boah, da draußen, da ist noch eine heile Welt, da ist die Natur, da weht der Baum gerade im Wind und das, was du hier oder wo du gerade hier bist, das ist quasi so eine, wie eine andere Welt, in der ich da war. Mhm. Und da musste ich mich quasi immer wieder beruhigen und sagen, ah, guck mal, da draußen, fliegt doch ein Vogel und da draußen ist die Welt noch in Ordnung und musste mich dann so wieder ein bisschen beruhigen, ein bisschen fassen und also, so war das mit den Panikattacken.
Man spürt aber direkt, wie sich das so zugespitzt hat, ne? Also das macht einen richtig eng, wenn man so Ihre Gesamtsituation sieht. Haben Sie denn, weil Sie auch gerade gesagt haben, Sie haben dann geatmet und so weiter, haben Sie sich auch professionelle Hilfe geholt? Sie haben ja gesagt, Sie waren dann irgendwann auch in psychologischer Behandlung. Hat Ihnen das geholfen?
Um ehrlich zu sein, ich habe mir wirklich ganz, ganz spät wirklich erst Hilfe gesucht, weil letztlich, ich wusste, dass eben diese äußeren Umstände mit meinem Arbeitsplatz und sowas Schuld an der ganzen Misere sind. Und welcher Arzt konnte mich da rausholen? Also letztlich ist es halt so gekommen, wie ich es mir gedacht habe. Mhm. Ich bin zum Arzt gegangen und habe halt Medikamente verschrieben bekommen.
Mhm. Haben die gesagt, das ist eine Depression oder auf welche?
Ja.
Und haben dann Medikamente bekommen, aber das hat nicht, war sozusagen nicht die Wurzel, ne?
Eben.
Ja, und wie ging es denn Annika, wie ging es ihrer Familie damit, wenn sie so erlebt haben?
Ja, es war schon eine äußerst schwierige Situation. Also ich habe auch Annika die Ohren voll geheult teilweise. Mhm. Und das war natürlich schwer zu ertragen. Und auch meine Mutter, das war so dann die zweite Person, der ich, ja, ich sag mal, mich am ehesten noch anvertraut habe. Und auch die hat das natürlich gemerkt und wollten mir beide natürlich auch helfen. Mhm. Aber ich wusste, solange ich in dieser Situation bin und nicht wirklich sich massiv was ändert in meinem oder unserem Leben, solange wird es nicht gut gehen. Und es hieß für mich immer einfach nur aushalten.
Also im Grunde war aber klar, das Aushalten hat irgendwann eine Grenze. Das geht, also ja. Haben Sie sich dann auch offen drüber unterhalten, Mensch, also das geht so nicht weiter, wir müssen irgendwie was an diesem Leben ändern, ich muss da raus aus dem von Ihnen empfundenen Betonbunker?
Also ich habe ja während der Zeit, wo es mir immer schlechter ging, habe ich ja auch daran gearbeitet quasi, wie ich eben da rauskomme. Ich brauchte eine individuelle Lösung. Ich wusste, ich kann die Welt nicht so mal eben ändern, aber ich wusste halt, oder das habe ich immer begriffen, ich kann meine eigene Welt halt ändern.
Das Leben endlich selbst in die Hand nehmen, ja? Und
ja,
wissen,
genau.
Wann man warum was macht und auch einen Sinn wahrscheinlich entdecken in dem, was ich da tue, oder? Ich meine, Sie wussten zwar, da entsteht was raus, auch bei Ihrer Arbeit, aber so sinnhaft haben Sie das ja nicht empfunden.
Ja, ja. Also ich habe während meiner Zeit, wo ich viel gelesen habe, auch gelernt, dass es eben sowas gibt wie eine extrinsische Motivation, heißt es, glaube ich. Also quasi der Lohn ist quasi, ich habe es empfunden wie ein Schmerzensgeld, weil mir wurde quasi ein Schaden zugefügt und wurde am Ende dafür, ja, hier, dein Lohn.
Entschädigt sozusagen.
Ja, wie eine Entschädigung.
Ja.
Und dann gibt es halt die intrinsische Motivation, wenn man was aus einer Leidenschaft, aus einer inneren Motivation heraus macht.
Wie sind Sie denn auf Frankreich und die Bretagne gekommen überhaupt?
Meine Mutter verfolgt einen großen Fotografen auf YouTube.
Ah.
Und genau dieser hat sich ein Haus gekauft in der Bretagne. Und daraufhin hat meine Mutter gesagt, schaut doch mal in der Bretagne, vielleicht findet ihr da einen Hof, weil er auch seinen Preis genannt hat, den er bezahlt hat. Und das war einfach bedeutend günstiger als in Deutschland.
Mhm.
Und wir hatten uns auch in Deutschland ein bisschen umgeguckt. Aber Deutschland hatte nicht so diesen Charme, den hier diese Grundstücke hier in der Bretagne, die haben einfach verdammt viel Charme. Das sind diese alten Natursteinhäuser. Und als wir die ersten Annoncen gesehen haben, wir haben uns angeguckt und dachten uns, das kann doch nicht wahr sein. Das ist da wollen wir leben. Die Preise sind wirklich in Ordnung. Das ist so charmant. Das sieht so, also es war von vornherein klar. Bretagne, das ist es.
Was hat denn diesen Charme ausgemacht, wenn Sie sich nochmal an diese Fotos erinnern?
In erster Linie waren das einfach diese Natursteinhäuser, also wirklich unverputzte Natursteinwände, massiv gemauert und das strahlt so eine Beständigkeit und Ruhe irgendwie aus, weil diese Wände, die stehen hier seit Jahrhunderten und die bewegen sich nicht, die sind einfach da und ich weiß nicht, auf mich übt das eine totale Faszination aus.
Und ich meine, wenn der Vorschlag auch noch von der Mutter kommt, der sie ja auch sehr nah waren, das ist ja auch nochmal ein Rückenwind, oder?
Also ja, definitiv.
Das mal anzugehen. Ich meine, manchmal, wenn Menschen so übers Auswandern sprechen, dann denken die eher an Sonne, an Palmen. Die Bretagne ist ja eher für ein raueres Klima bekannt, ne? Aber das hat Sie nicht abgeschreckt, oder? Das war Teil des Ganzen, oder wie würden Sie das beschreiben?
Ja, tatsächlich denken viele erstmal daran an raues Wetter, wenn sie Bretagne hören. Und wir hatten gar keine Ahnung von der Bretagne, weil wir waren vorher noch nie in Frankreich.
Mhm.
Und wir haben uns dann tatsächlich mal die ersten so Diagramme angesehen, wie die Regentage so sind, hier ganz im Westen von Frankreichs. Und dann haben wir festgestellt, okay, laut den Diagrammen regnet es gar nicht mehr als in deutschen Städten auch. Ich glaube, wir hatten da so Frankfurt als Vergleich. Und perfekt. Das war für uns so ein bisschen beruhigend. Okay, vielleicht ist das so ein bisschen so ein Mythos, dass es da sehr viel regnet und sowas. Mittlerweile wissen wir, das Wetter ist hier wirklich sehr rau. Es kann wirklich sehr, sehr lange regnen. Aber es hat auch definitiv Vorteile, weil im Sommer wird es nicht ganz so heiß und im Winter wird es auch nicht so kalt. Das heißt, es friert auch nicht. Und wir haben uns das dann so ein bisschen schön geredet, dass es ja dann auch gut für einen Gemüsegarten wäre, wenn es viel regnet, wenn es keinen Frost gibt. Und das Wetter ist hier schon wirklich ziemlich rau. Aber das hält uns jetzt nicht davon ab, dass wir es toll finden, hier zu leben.
Ja, wenn man diesen Schritt nochmal raus aus ihrem alten Leben jetzt dann nochmal weitergeht. Also ihre Mutter hatte ja den Fotografen verfolgt. Also da muss man klarstellen, nicht als Stalkerin, sondern über Social Media. Ne?
Genau.
Also und sie kannten ja bisher nur die Fotos. War dann irgendwann auch der Wunsch da, Mensch, das müssen wir uns jetzt mal vor Ort anschauen, mal so ein Gefühl entwickeln dafür, wie wir uns da... Ja, ob wir uns da sehen?
Ja, also ich glaube, es war im Frühjahr, als meine Mutter gesagt hat, hier, Bretagne, wie wär's? Und da haben wir uns die ersten Annoncen eben angeguckt im Internet, was es halt hier so zu kaufen gibt. Und dann sind wir im Sommer hier das erste Mal hingefahren, hatten allerdings nur einen einzigen Termin für eine Besichtigung, weil uns einfach ganz, ganz viele Makler gar nicht zurückgeschrieben haben. Und wir kamen hier in dieses kleine, mit Dörfchen ist schon übertrieben, weil das sind 8 Wesen, Anwesen hier.
Ja.
Wir kamen hier die Straße hoch, mussten anhalten, weil uns ein Trecker die Straße blockiert hat. Und dann gucken wir links rüber und der Nachbar kommt auf uns zu und spricht uns auf Deutsch an.
Auf Deutsch?
Und wir haben uns erstmal mit dem Nachbar dann unterhalten. Ja, er hat es quasi umgekehrt gemacht. Er ist von Frankreich hier von hier nach Deutschland ausgewandert und kommt jetzt nur noch gelegentlich hierhin. Liebt es aber hier. Er mag Deutschland ehrlich gesagt überhaupt nicht und liebt es hier in der Bretagne zu sein. Und wir konnten uns sehr gut mit ihm unterhalten und haben ihn direkt gefragt, wie das Leben hier so ist, ob er zufrieden ist, ob es schön ist hier. Und er war begeistert. Er liebt es. Das ist sein Paradies hier. Es ist total witzig und wir sind dann halt sehr, sehr positiv reingestartet in die Besichtigung, haben uns den Hof dann angeguckt und wussten sofort, es kann fast gar nicht sein, aber wir können uns wirklich vorstellen, den allerersten Hof, obwohl wir das Land nicht kennen, wir konnten uns vorstellen, den wirklich zu kaufen. Und dann haben wir innerhalb dieser 2 Wochen, wo wir in der Bretagne waren, haben wir den Kauf, ja nicht den Kaufvertrag, sondern den Vorvertrag unterschrieben, waren bei der Notarin und haben das Ganze dann ratzfatz dingfest gemacht.
Wow, das ist entschlussfreudig, ne? Und haben sich auch keinen anderen mehr angeschaut, ja?
Nee.
Ja?
Ich meine, klar, das ist natürlich ein Risiko und man sagt ja immer, man kann nicht das Erstbeste kaufen und ja, die Vernunft sagt nein, aber unser Gefühl hat einfach gesagt, warum nicht? Das hier passt alles. Besser kann es nicht werden, weil wir hatten natürlich auch finanziell nicht Riesenspielraum. Also ein paar Abstriche muss man halt einfach machen. Und ja, wir haben es bis jetzt, wir sind jetzt über drei Jahre hier, wir haben es auf gar keinen Fall bereut.
Und wenn Sie sich nochmal zurückversetzen, also als Sie da rein sind, Sie haben ja am Anfang schon beschrieben, Felder drumrum, idyllisch, ja, die Werkstatt gegenüber dem Ort, wo Sie jetzt da sitzen. Aber an Ihre ersten Eindrücke, was haben Sie gesehen, was haben Sie wahrgenommen, was hat Sie da so angesprochen?
Ja, es ist wirklich diese Natur einfach. Ich habe ja immer gesagt, man kann hier einfach seinen Scheiß machen. Man wird hier in Ruhe gelassen. Ich kann, also auch wenn sonntags ist, wenn ich Lust habe, in meine Werkstatt zu gehen und die Säge anzuschmeißen, dann mache ich das. Also keiner hält mich davon ab, egal ob Sonntag ist oder keine Ahnung, ob es gerade 10 Uhr ist. Weil eigentlich die Nachbarn, die sind auch so weit entfernt, die bekommen da eh nichts von mit. Und ja, wir können uns hier viel mehr ausleben einfach.
Aha, also einfach ihr Ding machen.
Ja, genau.
Und die Begeisterung scheint ja sehr schnell da gewesen zu sein. Aber wenn ich mir das so vorstelle, Sie gehen da in dieses Haus, Sie haben die erste Besichtigung. Wie lange hat die eigentlich gedauert?
Wir waren vielleicht eine Stunde hier. Also relativ kurz. Und wir sind dann nach der Besichtigung, sind wir an einen See gefahren, der hier ganz in der Nähe ist, ein großer See, wir haben uns da an den Strand gelegt und haben einfach mal, wir wollten dieses Gefühl aufkommen lassen, wie wäre es denn wirklich hier so zu leben. Und die ganze Situation war irgendwie so surreal, weil das ein kleiner Strand war an einem schön bewaldeten See und absurderweise kam dann irgendwie noch ein Esel diesen Strand herunter und wir dachten uns, das kann doch jetzt hier alles nicht wahr sein. Die Leute hatten so viel Spaß an dem See, da waren Camps, junge Leute, Jugendliche, die einfach Spaß hatten im Wasser und das ganze Gefühl war einfach so unfassbar positiv. Mhm. Und es war auch einfach dieses positive Gefühl, was uns davon überzeugt hat, das jetzt wirklich zu wagen und den Schritt zu machen.
Ja, sie
also
haben,
nicht nur der Haus und das Hof, der uns überzeugt hat, sondern auch einfach diese positive Schwingung bei dem Ganzen.
Dieses Lebensgefühl und das, was ihnen da einfach ja entgegenkommt, ne, an Atmosphäre, vielleicht auch manchmal gar nicht so leicht zu beschreiben. Sie haben auf jeden Fall nicht lange gefackelt, das haben Sie ja schon gesagt. Ne? Sie haben dann Nägel mit Köpfen gemacht und jetzt hatte Ihre Mutter Ihnen ja so ein bisschen den Tipp gegeben mit der Bretagne, aber wie war das für Ihre Familien, auch für die von Annika, als Sie davon erzählt haben?
Ja, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, weil wir haben dann vom Campingplatz Annikas Eltern angerufen und da sind auf jeden Fall die ersten Tränen geflossen, weil, na gut, wir hatten schon öfter davon erzählt, dass wir eben weg wollen, was ganz anderes machen wollen, aber die Eltern dachten immer, ja, das wird bestimmt so in 2-3 Jahren vielleicht und vielleicht ändert sich nochmal alles und dann haben wir wirklich Nägel mit Köpfen gemacht und dann war so ein bisschen... Da wurde es dann ernst und dann sind auch die ein oder anderen Tränen geflossen.
Hatten Sie denn da schon gekündigt? Hatten Sie Ihren Job schon beendet?
Nee, also wir haben den Kaufvertrag dann im Februar 2020, glaube ich, unterschrieben und im Juli darauf haben wir dann habe ich gekündigt. Also ein halbes Jahr ist dann nochmal vergangen, wo wir immer nur etappenweise, also für eine Woche oder für ein paar Tage mal hier rüber gefahren sind und haben die ersten Sachen rübergebracht. Also dieser Prozess vom Umziehen hat dann wirklich sich über ein halbes Jahr gezogen, ehe wir dann im Oktober wirklich dann fest hier rübergezogen sind.
Ich meine, ist ja auch spannend, ne? Wenn dann so nach und nach die Möbel und was weiß ich alles rüberkommt und es wird immer mehr zu Hause, oder ist doch auch eine unvergessliche Zeit, oder?
Ja, definitiv. Und wir hatten auch von unseren Familien viel Hilfe. Also die sind dann auch mal mitgekommen, hatten auch noch einen Anhänger hinter ihrem Auto. Wir hatten natürlich auch immer einen Anhänger, haben viele Sachen rübergebracht und wir wurden da auch familiär zu 100% unterstützt.
Wie war denn für Sie dieser Moment, als Sie gekündigt haben? Sie haben ja gesagt, Sie wussten schon seit der Ausbildung, oh, das ist es nicht und haben eigentlich ja lange drauf gewartet auf diesen Moment. War das dann was Besonderes, da wirklich den Schlussstrich ziehen zu können?
Also um ehrlich zu sein, ich habe mir diese Kündigung seit Jahren ausgemalt und ich wusste nie... Ich wollte es wirklich zelebrieren quasi und ich wusste nicht, wie ich es machen soll. Und dann kam irgendwann der Tag, ich habe wirklich nur einen einzigen Satz geschrieben, hiermit kündige ich bis zum dann und dann, habe das abgegeben. Also es war total unspektakulär.
Richtig schmucklos, okay.
Ja, aber tatsächlich war es so, dass ich in der allerletzten Woche, ich glaube, der Donnerstag wäre mein letzter Arbeitstag gewesen und am Montag, ich weiß nicht mehr, welche Schicht ich hatte, aber mir ging es dann so schlecht. Die letzte Woche war dann nochmal richtig, richtig schlimm, dass ich zum Arzt gegangen bin und habe mich dann für die letzte Woche krankschreiben lassen. Es ging irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat, so, weil eigentlich ab dann, ich weiß, ich hatte ja den Schluss schon vor Augen und dennoch, weiß nicht, also es war bis zum Schluss irgendwie. Ja, schwierig.
Ich meine, es ist ja so, für manche ist das nicht so belastend, ne? Und diese Arbeit. Und die können das für sich verarbeiten. Und ich meine, ihre Chefs konnten wahrscheinlich auch nichts dafür. Also es ist ja einfach, sind sie im Groll gegangen oder war es eher so das Gefühl, ja, es war einfach nichts für mich?
Ja, das ist eine gute Frage. Also klar, das ist sehr, sehr subjektiv. Also meine Arbeitskollegen, ich bin mir ziemlich sicher, die machen das heute noch und das ist ja auch absolut in Ordnung so. Nicht jeder hat ja dieses Empfinden, was ich eben hatte. Ja. Es gibt viele, die gehen gerne zur Arbeit. Vielleicht derjenige, der jetzt meinen Arbeitsplatz nach mir besetzt hat, vielleicht macht er das gerne. Das kann durchaus sein. Also das war wirklich sehr, sehr subjektiv. Ich habe keinen Ausweg mehr gefunden.
Ja, erst recht nicht, wenn es sie krank macht, ne? Also dann muss man ja auch Konsequenzen ziehen. Aber eins wollen wir nicht vergessen. Bei allem Umzug und bei all dem, was da war, sie haben auch geheiratet.
Ja, haben wir auch.
Ja, war das, wie war die Hochzeit? Erzählen Sie mal, hatten Sie das schon länger geplant dann zu dieser Zeit oder wie war das?
Das ist ein schwieriges Thema, da muss ich jetzt aufpassen, was ich sage.
Okay.
Weil die Idee fing halt an, als wir gesagt haben, okay, wir kaufen jetzt das Haus und wir wollen das eben als Ehepaar kaufen. Das macht die Sache einfach leichter. Und wir hatten halt dann gesagt, ja, wenn wir was kaufen, dann als Ehepaar. Das heißt natürlich, ja, dann müssen wir vorher heiraten. Und das war gar nicht so mit romantischen Antrag und sowas, sondern wir haben uns da quasi einfach nur beidseitig darauf geeinigt. Alles klar, dann heiraten wir vorher noch und wollten das, wenn es nach mir gegangen wäre, ich wäre am liebsten einfach nur zum Standesamt gegangen und hätte unterschrieben.
Aber ich höre, das hatte sich Ihre Frau, Ihre Annika, ein bisschen anders vorgestellt, höre ich daraus.
Ja, also Gott sei Dank wollte sie jetzt auch nicht die Riesenfeier haben, die natürlich auch 10.000 Euro kostet, sondern ja, wir haben uns dann auf so einen Mittelweg geeinigt. Also wir hatten eine kleine familiäre Feier, aber ja, war ein schöner Mittelweg. Und es war letztlich auch wirklich ein wunderschöner Tag mit wunderschönen Fotos. Und ich gucke mir diese Bilder heute wirklich total gerne an. Und wir sind wirklich, glaube ich, beide sehr, sehr zufrieden damit gewesen.
Also schon auch romantisch.
Schon letztendlich, ja.
wenn Sie jetzt an Ihr heutiges Leben denken, erstmal, Sie haben ja schon beschrieben, wo Sie sich jetzt gerade aufhalten und welchen Blick Sie haben und so. Wenn Sie an das Grundstück denken und an das Haus, was ist so Ihr Lieblingsort zu Hause?
Mein Lieblingsort. Ich bin schon sehr, sehr gerne einfach im Garten vor unserem Haus, vor dem Eingang.
Wie groß ist denn das Grundstück eigentlich? Ja, habe ich noch gar nicht.
Wir haben hier für bretonische Verhältnisse eigentlich noch einen relativ kleinen Hof. Wir haben 3080 Quadratmeter. Und was mich einfach so fasziniert und was auch unsere Nachbarn, wofür wir ein bisschen beneidet werden, ist einfach der Ausblick, den wir haben. Wenn wir die Tür aufmachen, dann gucken wir einfach, weil es hier sehr hügelig ist, wir schauen schön in so ein kleines Tal und auf den nächsten Hügel. Und dieser Ausblick ist einfach, das ist eigentlich das Allerschönste hier. Die Sonne, das ist schön nach Süden ausgerichtet und es ist herrlich. Dieser Ausblick aus dem Garten ist wirklich, wirklich schön.
Und wovon leben Sie heute?
Wir haben einerseits einen YouTube-Kanal, wo wir ja jeden Sonntag ein Video hochladen. Aber wir haben jetzt nicht nur auf diesen YouTube-Kanal gesetzt, sondern haben eben auch diese Werkstatt parallel aufgebaut. Und da produziere ich halt Holzprodukte. Um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, ein paar Schneidebretter zum Beispiel für die Küche. Und also wir haben einen kleinen Shop aufgebaut. Und ja, das sind so zwei Einnahmequellen, unsere Haupteinnahmequellen, sage ich jetzt mal.
Ich höre da so Geräusche. Ist Ihre Frau gerade auch da? Oder?
Nee, das war gerade der Hund, der sich unter den Tisch gesetzt hat.
Verstehe. und wie viel arbeiten Sie heute?
Mehr als vorher.
Mehr als
definitiv
vorher?
Aber das Ding ist ja, wie will man bei dem, was wir jetzt machen, wie will man da noch zwischen Arbeit und Freizeit unterscheiden? Und ich mache das, was wir jetzt machen, einfach gerne. Das heißt, wenn ich irgendwie jetzt noch eine Festanstellung hier hätte, dann würde ich wahrscheinlich hobbymäßig Videos machen, weil ich einfach Spaß daran habe. Und ja, jetzt verdienen wir eben Geld damit. Aber ja, es ist halt schwer zu unterscheiden, aber wir sind von morgens bis abends wirklich ja beschäftigt, nicht unbedingt mit Arbeit, aber wir sind halt von morgens bis spätabends beschäftigt.
Was macht Ihre Frau? Haben Sie irgendwie eine Aufgabenteilung oder sowas?
Nee, nicht direkt. Also wir sind ja auch viel einfach damit beschäftigt, unseren Hof hier ja zu verschönern, zu renovieren, zu reparieren unter Umständen auch.
Das ist auch Arbeit, also
Definitiv. Und das machen wir halt auch gemeinsam. Annika ist halt diejenige, die sich auch viel um unseren Hund kümmert. Der braucht halt auch viel Aufmerksamkeit und Zeit. Mhm. Und ja, kümmert sich um die Hühner, die wir auch haben. Wir haben 5 Hühner und macht auch den Garten zum Beispiel, den Gemüsegarten. Mhm. Das sind so eher Annikas Bereiche.
Und wie ist es so mit den Gebäuden? Die waren ja zum Teil auch verfallen. Also die vorherige Inhaberin war ja alleine über viele Jahre da und hat auch das Grundstück nicht mehr so pflegen können. Haben Sie das jetzt alles schon so tippitoppi hingekriegt oder dauert das noch?
Also von tippitoppi sind wir noch weit entfernt. Aber ja, das stimmt. Also die Vorbesitzerin hatte sich ja seit dem Tod ihres Mannes sehr, sehr wenig um das Grundstück gekümmert. Mhm. Es war alles mit Dornen wirklich und Brennnesseln überwuchert. Wir mussten uns hier wirklich mit der Heckenschere erstmal einiges freischneiden. Und mittlerweile ist alles zugänglich. Wobei, wenn man ein paar Wochen nicht aufpasst, dann stehen die Brennnesseln und Dornen doch wieder mannshoch. Mhm. Also das ist wirklich permanente Arbeit. Und ja, mittlerweile haben wir aber alles wieder im Griff und haben aber immer noch eine große Ruine hier, wo das Dach halt komplett eingefallen ist. Und das ist wirklich noch viel Arbeit, kostet aber auch viel Geld, weshalb gerade einfach alles so bleibt, wie es ist.
Ich höre so raus, dass Sie sich wohlfühlen und in der Art, wie sie reden, daraus spricht ja auch ganz viel so, ja, Zufriedenheit mit ihrem neuen Leben. Wenn Sie jetzt so an die Zukunft denken, an Ihre Ziele, an die Träume, sehen Sie sich da weiter in der Bretagne?
Definitiv. Also wir haben überhaupt nicht die Absicht, dass wir wieder zurück wollen und wir wollen unser Leben hier auf jeden Fall weiter ausbauen. Wir wollen den ganzen Hof weiter voranbringen, schöner gestalten, den Garten auch mal schön gestalten, definitiv auch den Gemüsegarten weiter ausbauen, weil das bedarf einfach sehr, sehr viel Zeit, ehe man ansatzweise ja sich selbst versorgen kann.
Ja, man braucht Geduld. Und, ne?
Definitiv.
Ja. War denn das Auswandern in die Bretagne, wenn Sie so zurückschauen und auch an die Situation vorher denken, schon sowas wie eine Rettung für Sie?
Ja, absolut. Weil ich will mir gar nicht ausmalen, was gewesen wäre, wenn ich das hätte weitermachen müssen, was ich gemacht habe. Das war ein Schlussstrich, der wirklich definitiv nötig war.
Es ist ja jetzt noch früh am Tag. Was steht heute noch alles an?
Das Video habe ich fertig. Das ist immer ganz wichtig bei mir, was am Sonntag dann kommt. Und ich muss tatsächlich noch was einfach am Hof arbeiten. Es gibt einen Wasserhahn draußen, der neu verkleidet werden muss, damit das Wasser im Winter nicht einfriert. Und ja, der ist in eine Brüche gegangen und das muss ich jetzt mal neu machen. Das steht für heute an.
Jetzt ist Ihre Frau ja in Deutschland. Kommen eigentlich auch Freunde und auch Ihre Familie ab und zu mal vorbei?
Wir hatten schon viel Besuch von der Familie. Wir hatten diesen Sommer erst noch einen Kumpel von mir hier, der war eine Woche hier, hat uns besucht, hat, glaube ich, auch nur Positives zu berichten von dem Leben hier. Und wir haben auch sehr, sehr viele, ja, quasi fremde Gäste hier, weil wir auch einen Stellplatz anbieten für Camper und also uns wird hier nicht langweilig. Manchmal sagen wir sogar, wir haben zu viel Besuch, wir brauchen jetzt mal wieder ein bisschen Ruhe.
Und wenn Sie so alles zusammennehmen, die Frage stelle ich immer so am Ende des Podcasts, was ist Ihnen heute wichtig im Leben?
Selbst zu bestimmen. Also diese Selbstständigkeit, die wir jetzt halt leben, das finde ich persönlich am allerwichtigsten. Und nicht nach der Pfeife von wem anders tanzen zu müssen.
Vielen Dank, Herr Steppler. Es ist so schön zu hören, dass es Ihnen auf so vielen Ebenen besser geht jetzt in der Bretagne und dass Ihnen auch diese Selbstständigkeit so gut tut. Grüße unbekannterweise, wenn Ihre Frau sich wieder meldet, auch an Sie und natürlich auch an Ihren Hund. Ne?
Ja, den vielen Dank.
Zumindest kurz gehört.
Werde ich ausrichten.
Okay, und vielen Dank auch an Sie zu Hause fürs Zuhören. Wenn Sie diesen Podcast mögen, dann erzählen Sie gerne auch anderen davon. Empfehlen Sie ihn weiter, wir würden uns freuen. Und wenn Sie Gespräche und die intensive Auseinandersetzung mit einem Thema mögen, dann habe ich eine Podcast-Empfehlung für Sie, WDR 5, das Philosophische Radio. In diesem Philosophie-Podcast spricht Jürgen Wiebeke offen und konstruktiv mit Philosophen, mit Fachleuten und Denkerinnen über philosophische und grundsätzliche Fragen unserer Zeit. Jeden Montag gibt's ein neues Thema in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Bis in 2 Wochen hier im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.